Also eine meiner großen sozusagen Wetten oder Meinungen ist, und so richte ich auch mein Portfolio aus, dass die nächsten 10 Jahre sozusagen eine Dekade für Biotech sein wird.
Willkommen zur neuen Folge im Scalable Capital Podcast. Ich bin Nico Zeitler und ich habe heute den Seriengründer und Investor Christian Angermeier zu Gast. Christian, du bist in Bayern aufgewachsen, lebst mittlerweile in London und bist mir aber heute aus Miami zugeschaltet, weil es da so schön einen blauen Himmel hat, wie ich sehe.
Genau, also ich sage immer lustig, ich bin gestrandet in Miami und ich war hier über Neujahr mit Freunden und das war genau die Zeit, als London wieder in den Lockdown gegangen ist und da dachte ich mir, besser Semi-Lockdown oder Mini-Lockdown in der Sonne als in London sitzen. Deswegen bin ich immer noch hier.
Wir machen aber heute trotzdem keinen Reisepodcast, sondern es geht ums Investieren. Du hast mit deiner Apeiron Investment Group, deinem Family Office, schon in viele Startups investiert. Rund 40 aus deinem Portfolio sind schon an die Börse gegangen bisher. Und allein 2020 hast du 2 Biotech-Firmen an die Börse gebracht. Und jetzt jüngst ein weiteres, Sensei Biotherapeutics, heißt die Firma mit Sitz in Boston. Sensei hat zuletzt nochmal 30 Millionen Dollar eingesammelt in der Finanzierungsrunde. Da warst du einer der führenden Investoren. Und jetzt zum Weltkrebstag ist Sensei an der Nasdaq gelistet worden und einen Tag später auch ist die Aktie in Deutschland in Handel gegangen. Und bei Sensei arbeitet man an Therapien und Impfungen gegen verschiedene Krebsarten. Was macht dieses Unternehmen aus deiner Sicht so spannend?
Leider so spannend ist, dass Krebs mittlerweile schon immer eine der häufigsten und mittlerweile, also aktuell steht es im Ranking auf Platz 2 der Todesursachen ist. Also wir reden momentan alle über Covid die ganze Zeit, was natürlich sozusagen schlimm ist, weil es sozusagen so neu und so weiter ist. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, an was sterben wir am Ende und vor allem an was sterben auch sehr viele junge Menschen und so weiter, dann sind eben die beiden großen Killer Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eben die ganze Krebsfamilie. Deshalb liegt mir das auch so am Herzen, dass wir arbeiten hart dran oder Sensei arbeitet hart dran, eben erstmal eine Therapie, also eine Heilung für Krebs zu finden, die aber dann, die Therapie, die wir haben, kann auch präventiv eben als Impfung eingesetzt werden, sodass das ultimative Ziel von Sensei ist, dass es hoffentlich irgendwann mal wirklich eine Impfung von uns gegen Krebs gibt und wir einfach alle, also Krebs genauso ausgerottet wird, wie wir andere virale oder bakterielle Erkrankungen durch Impfung ausgerottet haben.
Du hast jetzt ganz global von Krebs gesprochen. Es gibt ja völlig unterschiedliche Krebsarten. Wo liegt denn der Fokus?
Das Gute und das extrem vielversprechende bei Sensei ist, dass es eigentlich gegen die meisten Krebsarten funktionieren sollte. Ja, weil ich versuche es mal einfach zu erklären, was also quasi Impfung generell ist, ja, dass man das Immunsystem, dass man dem Immunsystem beibringt, bestimmte, zum Beispiel Viren, bei Covid hat es jetzt jeder, das ist das Schöne, momentan, wir werden ja alle so kleine Impfspezialisten, ja, dass man dem Immunsystem beibringt, zum Beispiel das Virus, Covid-Virus zu erkennen, ja, und dann eben sofort, ja, zu vernichten. So, das ist, was wir versuchen mit Krebs. So, das Problem ist, ja, und was auch wiederum Sensei so special macht und warum ich so optimistisch bin, grundsätzlich ist das Schwierige bei Krebs. Krebs sind ja unsere eigenen Zellen. Also es ist für das Immunsystem, es ist viel einfacher, dem Immunsystem beizubringen, ein Virus zu erkennen oder eine Bakterie, als eben Krebszellen, weil Krebszellen sich nur marginal von unseren eigenen Zellen unterscheiden. Das sind ja unsere eigenen Zellen, die entartet sind. Und Sensei hat verschiedene Proteine gefunden, die es nur 100% nur bei Krebszellen gibt, sodass man im Immunsystem dann mit dieser sehr, sehr komplexen, positiv komplexen Technologie, die Sensei hat, dass man im Immunsystem beibringt, zu sagen, okay, wenn dieses Protein auftaucht, dann ist das eine Krebszelle und dann musst du diese Zelle attackieren. Ja, und momentan, ich hoffe, ich habe jetzt die Zahl richtig im Kopf, aber wissen wir, dass diese Proteine, die wir da haben, diese Bibliothek, dass die bei ungefähr 70-80% aller Krebsarten vorkommen. Ja, also es wäre ein Riesenschritt vorwärts, ja, wenn wir die Technologie an den Markt bringen.
Jetzt, wenn in Medien die Rede ist von Durchbruch gegen Krebs und so weiter, das war es ja immer mal wieder, muss man, finde ich, skeptisch und genau hinschauen. Jetzt bei Sensei so, bisher ist kein Produkt am Markt. Ne? Es sind in Phase 1 und 2 klinischen Studien.
Ja, es ist eine forschende Biotech-Firma. Ja, auch da wieder vereinfacht gesagt, gibt es ja diese 3 Phasen. Auch da wieder das Schöne ist, ja, wir sind mittlerweile alle an diese Termini gewöhnt. Phase 1, 2 und 3. Ja, Sensei ist mit dem fortgeschrittensten sozusagen Produkt in Phase 2. Ja, Ende des Jahres werden die sozusagen Phase 2 Daten erwartet, was für Biotech relativ weit ist. Ja, ich weiß, die Leute denken, okay, warum kommt das nicht morgen an den Markt? Ja, aber wenn man sich die Innovationszyklen und Entwicklungs sozusagen Geschwindigkeit im Biotech-Bereich anguckt, ist das sehr weit. Ja, dann kommt natürlich noch die Phase 3, aber wenn alles gut geht, ja, kann in einigen Jahren im ersten Schritt eine Therapie basierend auf der Sensei-Technologie und hoffentlich danach dann auch irgendwann eine Impfung, also eine präventive Impfung, ja, auf den Markt kommen.
Und ein Stichwort ist ja immer personalisierte Medizin, ne?
Genau, es geht eben darum, dass man auch wirklich sich teilweise kann man sogar sagen, man guckt sich jeden einzelnen personalisierten Krebs an und checkt, welche Marker weist denn dieser Krebs auf, wenn man schon Krebs hat. Also für das präventive Impfen braucht man eben Marker, die immer bei allen Krebsarten vorkommen, für das präventive Impfen. Ja, in der Therapie kann man dann sogar sagen, man guckt sich den jeweiligen Krebs an, findet da ganz bestimmte Marker und trainiert dann das Immunsystem auf diese Marker.
Warum jetzt gerade in dieser Phase der Börsengang?
Also grundsätzlich ist gerade in Amerika, was ja sozusagen ein bisschen die Börsenheimer der ganzen Biotechs ist, ist eigentlich im Börsengang in Phase 2 das Normale. Momentan kann man sogar lustigerweise sagen, ist eher spät, weil immer je sozusagen positiver oder offener die Börse für Biotech-Börsengänge ist, desto früher gehen Biotech-Firmen an die Börse. Also zum Beispiel gestern parallel zu Sensei sind 2 andere Firmen an die Börse gegangen, die nennt man diesen Preclinical, also die haben noch gar keine Medikamente sozusagen in der Forschung, aber nicht im Menschen sozusagen. Ja, also von daher ist Sensei eigentlich, würde ich sagen, tendenziell nicht spät, aber sozusagen eher mature, ja, also eher gereift als früh.
Jetzt, du hast ja schon angedeutet, du beobachtest den Sektor insgesamt und Biotech ist ja auch in deinem Investmentportfolio so ein Schwerpunkt. Wenn wir uns jetzt mal die gesamte Branche anschauen, du hast auch schon das Stichwort Corona genannt. Es ist jetzt im Moment schon so ein Fokus drauf. Wie siehst du denn die ganze Biotech-Life-Science-Healthcare-Branche, wo die gerade stehen?
Ja, ich war schon immer sehr optimistisch, weil es für mich irgendwie ganz nahe liegt. Am Ende was wollen wir eigentlich alle als Menschen? Wir wollen eigentlich alle gesund sein. Ja, wir wollen alle glücklich sein. Ja, und wenn wir gesund und glücklich sind, dann wollen wir alle möglichst lange leben. Also ich finde es eine sehr einfache. Ja, wir machen ja auch ein bisschen Internet und Tech Investments. Da nennt man ja immer dieses englische Wort TAM, Total Addressable Market. Ja, also sozusagen die Gesamtheit der Kunden, die an einem Biotech-Produkt Interesse haben, ist eigentlich irgendwie immer 100%. Natürlich gibt es auch ganz nischige Sachen, aber im Kern, ja, finde ich, ist Biotech-Investments oder ist die Biotech-Industrie sozusagen die logischste Industrie von allen, weil sie das liefert oder das produziert, was wir alle am meisten wollen, nämlich Gesundheit. Ja? Und ich glaube, dass das gerade durch Corona uns einfach allen viel mehr bewusst geworden ist. Wir waren natürlich alle auch verwöhnt. Ja? Man hat nicht so über die Gesundheit nachgedacht. Das war so ein bisschen gegeben. Ja? Und Corona hat einfach so dieses Bewusstsein, dass auch Sachen mal schief gehen können und dass es Risiken gibt, ja, nach oben gebracht. Und deswegen glaube ich, wenn man sich 2020 anguckt, war ja Biotech einer der erfolgreichsten Sektoren. Und ich glaube, dass das auch so bleiben wird. Also eine meiner großen sozusagen Wetten oder Meinungen ist, und so richte ich auch mein Portfolio aus, dass die nächsten 10 Jahre sozusagen eine Dekade für Biotech sein wird. Ob das jetzt die beste oder eine der besten Assetklassen ist, ja, aber es wird sehr, ich glaube, sehr positiv sein.
Also rein von dem Grundgedanken her, dass du sagst, Gesundheit und gesundes Leben ist wieder sehr stark in den Fokus gerückt. Man sieht, dem wird ja im Moment eigentlich alles untergeordnet. Ne? Wir haben starke Lockdowns.
Genau. Es gibt in der Gesundheitsökonomie, das ist nicht neu, das war nicht bei Corona, seit Jahrzehnten gibt es eine Zahl, die berechnet, wie viel gibt ein Government, also eine Regierung, für ein gesundes Lebensjahr eines Bürgers aus. So, weil was ganz interessant war, bei Corona hat jeder geschrieben, die meisten Politiker haben ja gesagt, man darf ein Leben nicht bewerten. Ja, lustigerweise machen die das aber jeden Tag. Ja, Beispiel Herzinfarkt. Ja, bei Herzinfarkt ist es entscheidend, wie schnell man in die nächste Klinik kommt. Wir könnten uns jetzt dafür entscheiden, das wäre übrigens genau das Gleiche, was wir gerade bei Corona machen. Wir könnten sagen, wir wollen nicht, dass Leute an Herzinfarkt sterben und deswegen bauen wir in jede Tankstelle, es wäre übrigens möglich, es ist nur eine Frage des Geldes, ja, wir bauen in jede Tankstelle in Deutschland eine komplett ausgestattete Herzklinik. Wir müssten natürlich Ärzte ausbilden, wir müssten Schwestern anstellen, aber es ist nur eine Frage des Geldes. Das ist wichtig. Ja, es ist nichts, was dem sozusagen entgegensteht, außer Geld. Und vielleicht Zeit mit Ausbildung und so weiter. Ich simplifiziere jetzt. Ja. Aber wenn wir in jede Tankstelle in Deutschland eine voll funktionsfähige und bei Standby immer ausgestattet mit Personal Herzklinik bauen, würde die Zahl der Menschen, die pro Jahr an Herzinfarkt sterben, ja, was übrigens ich sage jetzt einfach mal, glaube ich, immer noch mehr, ist deutlich mehr als an Corona, ja, würde more or less gegen Null gehen. So, warum haben wir es bisher nicht gemacht? Weil es irgendwo immer eine Abschätzung gibt, was ist eigentlich noch sozusagen auf Englisch feasible, was ist eigentlich noch irgendwie vernünftig darstellbar, ja, und das nennt sich auf Englisch, ja, nennt sich das QALY, ja, Quality of Life Adjusted Years. Ja, das ist diese Zahl, die berechnet, wo setze ich eigentlich die Grenze, die ich bereit bin als Regierung für meine Bürger für ein gesundes, gerettetes Lebensjahr auszugeben. Und da gab es lustigerweise in der westlichen Welt immer eine Art Konsens, der war mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber immer um die 100.000 Euro Dollar. Ja, by the way, es gab noch eine Sache, die finde ich, sorry, ich hoffe, in die Zeit, aber ich finde aber ganz interessant, wenn man sich über Gesundheit Gedanken macht. Es gab noch im Januar, also einen Monat vor Corona, gab es eine Diskussion. Es gibt eine Kinderkrankheit, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ja, wenn man nicht bis zum zweiten Lebensjahr eine lebensrettende Spritze bekommt, ja, dann sterben diese Kinder innerhalb von ein paar Jahren. Ja, diese Spritze kostet 2 Millionen Dollar oder Euro, also um die 2 Millionen. Ja, und damals gab es eine Diskussion in Deutschland, ja, die aber getragen wurde von der Öffentlichkeit, dass man nicht allen Kindern natürlich diese Spritze zahlen kann. Was Wahnsinn ist, ja, weil zweimal, das ist, also was die Aussage war, ja, dass ein volles Leben, sagen wir mal, ein normaler Mensch wird heute 85 Jahre alt, ja, diese Kinder sterben mit 5, also 80 Lebensjahre sind nicht immer 2 Millionen wert. So, bei Corona haben wir das alles komplett außer Kraft gesetzt, was zeigt, wie emotional diese Diskussion geführt wird. So, was meine persönliche These ist, ist, dass das zwar nicht so emotional bleiben wird, aber dass doch eines passiert ist. Es ist ja ganz interessant, die Zustimmung der Bevölkerung, und zwar nicht nur so in Deutschland, das ist auch ähnlich in der westlichen Welt, zu den Corona-Maßnahmen, obwohl sie so viel Geld kosten, ja, und obwohl sie so viel Schaden anrichten, ja, die Zustimmung ist ja relativ hoch. So, jetzt würde ich da mal abziehen, dass es eine sozusagen Panikkomponente gibt, weil wir alle so Angst vor dem diffusen Corona haben. Aber ich glaube, was diese Zustimmung aussagt, und so funktioniert der Politik, dass den Politikern ein Signal gesendet wird, wir wollen, dass ihr mehr für unsere Gesundheit macht, als ihr das bisher gemacht habt. Das heißt, meine These ist quasi, dass zwar dieser QALY nicht außer Kraft gesetzt bleiben wird, wie er momentan ist, dass er aber sich sozusagen nach Corona gefühlt deutlich höher einpendelt. Also, dass die Politiker aller westlichen Länder dauerhaft willens sind, mehr für die Gesundheit ihrer Wähler auszugeben, als sie es bisher waren. Und wenn das der Fall ist, dann ist es so, dass ich doch als Investor, um darauf zurückzukommen, in die Unternehmen investieren will, die das produzieren, was quasi momentan im Wert nach oben geht, nämlich Gesundheit.
Was sind da aus deiner Sicht dann jetzt, wenn man, jetzt hatten wir die quasi gesellschaftliche Dimension, wenn wir uns den Sektor jetzt anschauen, was sind da aus deiner Sicht so die ein, zwei vorherrschenden Trends, wo wir in den nächsten Jahren die stärksten Entwicklungen sehen werden?
Also ich glaube wirklich, viele Krankheiten, das ist übrigens auch, was ich immer all meinen Freunden erzähle mit Thema Vorsorge, wenn wir so einen kleinen Health-Podcast jetzt drauf machen, ja, meistens, wenn man krank ist, das ist schon mal schlecht. Ja, jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt sehr simpel, aber was ich damit sagen will, ist, Vorsorge ist immer besser, als etwas zu heilen. Krebs ist zum Beispiel ein extremes Beispiel. Wenn man erstmal Krebs hat, ja, auch mit den besten Technologien, die gerade in Entwicklung sind, leider sind da, ich sage es jetzt mal sehr laienhaft, und by the way, bitte, wenn Ärzte hier zuhören, ich versuche das gerade den Mittelweg zu gehen zwischen, ja, nichts zu simplifizieren, weil, aber wenn erstmal sozusagen dieser Prozess, dieses Entarten in Gang gekommen ist, ja, zum Beispiel Krebs ist eine der Sachen, man wird oft geheilt, in Anführungszeichen, und dann Jahre später kommt der Krebs wieder und so weiter, ja, also wenn es erstmal da ist, ja, und Krebs ist da jetzt nur ein Beispiel, dann ist sozusagen, also auf gut Deutsch gesagt oder bayerisch, das Kind schon in den Brunnen gefallen und es ist schwieriger, das Kind wieder rauszuholen, als Sachen präventiv zu verhindern. So, deswegen wirklich jetzt unabhängig von Aktien, jeder, der gerade zuhört, Vorsorge gilt für Krebs, gilt für Herz-Kreislauf, gilt für alles, ist unglaublich wichtig. Man kann Sachen viel, 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 viel einfacher verhindern, ja, als man sie kurieren kann, generell, super generell. So, das heißt aber auch, dass Impfen, und jetzt bitte auch ein bisschen passionate gegen die Impfgegner, ja, dass Impfen eine der sinnvollsten Sachen ist, ja, weil es viel besser ist, Sachen zu verhindern, ja, als darauf zu warten und zu versuchen, sie zu heilen. So, und gerade, es war aber leider so, wenn ich jetzt mal als Investor widerspreche, das Thema Impfen, ja, war eigentlich nicht sexy. Ja, also es war so, die Leute haben auf ganz andere Themen geguckt als Investor und oft ist ja so, wo das Geld hinfließt, ja, da passieren auch die Innovationen. Das heißt, Impfen war ein bisschen, ich will jetzt nicht in Vergessenheit geraten, ich meine jetzt auf der sozusagen Innovation-Seite, ja, war das so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. So, durch Corona, das ist eine der positiven Auswirkungen, ist das Thema Impfen nicht nur bei jedem sozusagen, sondern auch bei den Investoren wieder ganz oben. Oh, wenn wir, simpel gesagt, virale Krankheiten heilen können oder heilen, vorbeugen können mit Impfen. Vielleicht können wir es ja doch schaffen für Krebs, ja. Ist aber auch für ganz andere Sachen. Also wir machen momentan in meinem Venture-Bereich mehrere sehr coole Deals, ja, in ganz neue Impfstofftechnologien für die verschiedensten Sachen, für Viren, für Bakterien, für Krebs und so weiter. Ja, von daher, also eine der sozusagen positiven Auswirkungen von Corona ist, glaube ich, dass dieses Thema Impfen und Impfstofftechnologien wieder ganz nach oben gekommen ist. Und das würde ich mir auch als Anleger sehr gut angucken. Natürlich, jeder guckt sich die Corona-Impfstoffaktien an, CureVac, BioNTech und so weiter. Aber wie gesagt, die sind, glaube ich, auch schon sehr gut gelaufen, weil es natürlich irgendwie ein bisschen obvious ist. Ja, und ich glaube zum Beispiel, um ein bisschen auch für die sozusagen eigene Portfoliofirma zu sprechen, ja, ich glaube, dass das nächste große Thema wird, ja, Impfen für Krebs sein.
Du hast jetzt schon konkret den einzelnen Anleger auch angesprochen. Wenn wir jetzt an unsere Zuhörer denken und sich jemand interessiert dafür, er möchte in Biotech, Healthcare, Life Science investieren, gibt es da aus deiner Sicht so ein, zwei wichtigste Punkte, die man beachten kann? Ich meine, man kann sich natürlich einen breiten ETF aus dem Bereich ins Portfolio nehmen. Wenn ich mir aber jetzt einzelne Firmen angucke, worauf sollte ich da achten?
Gut, ich würde immer, hört sich jetzt wahnsinnig banal an, aber ist natürlich richtig. Ja, eine Biotech ist am Ende würde ich ja sagen, jede Firma hat immer Risiken und das ist ja das sozusagen Spannende auch am Unternehmer und Investor sein, denn ohne Risiken gibt es keinen Return. Und gerade bei Biotech ist es vielleicht so, dass vielleicht der Unterschied, warum die Leute das gefühlt mit mehr Risiko assoziieren, dass es halt dieses sozusagen Technologie oder dieses Wissenschaftsrisiko gibt. Also während ich mir eine Internetfirma vielleicht angucken kann als Normalinvestor und sagen kann, mag ich das Produkt, glaube ich, das Management ist gut, gibt es quasi im Science-Bereich sogar für Spezialisten. Ich kann ja auch nicht quasi komplett sonst in Zukunft vorhersagen. Deswegen macht man ja Clinical Trials. Also Clinical Trials macht man ja Phase 1, 2, 3, weil auch die Spezialisten nicht 100% vorhersagen können, ob, wie genau und so weiter das funktioniert. Und man das eben erforscht. Ja, also Forschung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Diversifikation, glaube ich, ist wichtig. Ich persönlich, ich finde das natürlich auch unglaublich spannend. Mein Job ist das, sich diese Firmen anzugucken. Und ich glaube aber auch, dass es für den sozusagen Privatanleger extrem spannend sein kann, wenn er daran Interesse hat, ja, also und die Muße hat, sich in diese Firmen einzuarbeiten und zu sagen, ich stelle mir ein Portfolio zusammen aus Firmen, wo ich glaube, dass die entweder mit Themen zu tun haben, die vielleicht sogar einem persönlich wichtig sind oder wo man glaubt im Gesundheitsbereich, dass die für die Gesellschaft wichtig sind, wo man ein bisschen verstehen soll. Und im Übrigen glaube ich, dass der Trend dahin geht, also wir versuchen das sehr stark, man kann ja auch Technologie so erklären, dass es sozusagen auch Privatanleger verstehen. Sprich, ich glaube, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, kann man sich in die Themen auch einarbeiten.
Jetzt merkt jeder, der uns, vor allem dir zuhört, du hast eine Leidenschaft für dieses Thema, hast du auch eingangs schon gesagt. Woher ist es bei dir gekommen? Ich habe in einem anderen Podcast, hast du mal gesagt, du hast noch nie in deinem Leben Alkohol getrunken. Also du bist so irgendwie schon relativ früh auf den Trichter gekommen. Ich muss mich gesund halten, ich muss auf mich achten.
Ja, aber aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde wirklich, das Leben ist wirklich auf Englisch fucking awesome. Ja, also sprich, ich bin übrigens in einem Dorf aufgewachsen in Bayern mit 90 Leuten und dann sind wir umgezogen irgendwann mal in eine Gemeinde mit 2000. Ich glaube, dass das sehr healthy war für meinen Kopf. Ja, im Sinn von, ich war immer ganz glücklich. Ja. Und ich glaube, wenn man glücklich ist und quasi gesund ist, ja, dann will man das eben auch bleiben. Ja, also ich finde das Leben wahnsinnig spannend. Ich finde, das sind ein bisschen zu Plattitüden, aber ich glaube, wir leben in der coolsten Zeit ever, wenn man sich mal anguckt, welche technologischen Innovationen sich quasi gerade vor unserem Auge entfalten. Ja, also ich habe gerade in eine Space-Firma investiert, das ist so ESA Aerospace aus München übrigens, ist noch nicht börsennotiert, die machen quasi das deutsche SpaceX. Ja, und es ist wahnsinnig realistisch, dass wir in 10, 20 Jahren deutlich mehr sozusagen Space Activity, ich will jetzt nicht so weit gehen, wobei ich das auch glaube, in ein paar Jahrzehnten, dass Leute auf dem Mond leben, aber wir werden auf einmal viel mehr sozusagen, was bisher so Science-Fiction-mäßig klang, werden wir viel mehr Entwicklungen sehen, die sozusagen Science-Fiction-Realität werden lassen. Ja? Wenn man nämlich mal ganz ehrlich ist, wenn man sich mal die letzten 20 Jahre anguckt, es gibt dieses berühmte Zitat von einem Freund von mir, Peter Thiel, der gesagt hat, ja, we wanted flying cars and all we got is 140 characters on Twitter. Also was er sagen wollte ist, ja, wir reden darüber, dass seit 2000, das war sozusagen der Beginn der Internet-Ära, dass es wahnsinnig viel Innovation gab. Wenn man aber mal ehrlich ist, dann war die Innovation der letzten 20 Jahre, die war mehr so, okay, ja, wir haben jetzt Facebook, ist cool, ja, wir haben Instagram, wir haben Twitter, ja, wir haben Amazon Home Delivery, ja, und so weiter, ja. Das ist Convenience, aber es ist nicht wirklich groundbreaking. Wir haben eben keine fliegenden Autos bisher. Wir leben nicht auf dem Mond. Ja, unsere Lebenserwartung ist noch nicht auf 200 Jahre gestiegen, ja. So, und ich glaube, dass all diese Sachen aber die nächsten 10, 20, 30 Jahre wirklich Realität werden. Also quasi, wir stehen jetzt vor einem Zeitalter 10, 20, 30 Jahren, wenn ich wieder ins Englisch falle, von Real Technological Innovation. Also ja, und ich finde das unglaublich spannend, in dieser Zeit dabei zu sein. Also das, was wir wahrscheinlich in einer Woche an Veränderung sehen, hat ein Mensch im Mittelalter vielleicht sein ganzes Leben an Veränderung gesehen. Was im Übrigen ein Grund ist, das ist ein anderes Thema, was mich sehr umtreibt, ja, warum aber viele Leute auch auf der anderen Seite eher depressiv, Angstzustände entwickeln und so weiter, weil ich glaube, diese Entwicklungsgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit, mit der sich unsere Welt verändert gerade, nicht alle automatisch gut finden, so wie ich sie gut finde. Und deswegen ist das so also ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert.
Also Leben ist gut, aufregendes Leben ist gut und glückliches Leben ist gut. Das Thema Glück hast du dir ja auch auf die Fahnen geschrieben, hast du auch vorhin schon mal angesprochen und steht auch ein Satz dazu auf deiner Website, dass wahres Glück am Ende ja das ist, wonach wir alle streben. Jetzt hast du schon gesprochen davon, dass das vielen Leuten nicht ohne weiteres gelingt und tatsächlich ist ein Teil deiner Investments, bewegt sich ja auch rund um das Thema Substanzen, mit denen man, ich sag es mal flapsig, da auf die Sprünge helfen kann.
Genau, also wir waren mal, um das ein bisschen verdaulich zu präsentieren, also es gibt ja sogenannte Psychedelics, Magic Mushrooms, LSD, Ketamin und verschiedene andere, ja, die leider in Verruf kam man irgendwann so in den 70ern, was eine reine politische Desinformationskampagne damals war, weil die Hippie-Generation, was haben die gemacht? Die haben eigentlich eher tendenziell weniger Alkohol getrunken, die haben viel Cannabis geraucht, ja, und die haben viel Psychedelics konsumiert, was erstmal keinen interessiert hat. Aber als dann die Hippie-Generation politisch wurde und gegen den Vietnamkrieg vorgegangen ist, war so ein bisschen die sozusagen Defense-Line der amerikanischen Regierung zu sagen, ach, guck dir mal die Hippies an, die rauchen Hasch, ja, die nehmen Psychedelics, die sind verrückt, weil man muss ja verrückt sein, wenn man gegen die Politik der Regierung ist. So, und das hat sich so ein bisschen in unseren Köpfen festgesetzt und wir haben eins vergessen, die meisten Psychedelics, und nehmen wir mal als Beispiel sogenannte Magic Mushrooms, der Inhaltsstoff heißt Psilocybin, waren legal als Arzneimittel, ja, lustigerweise von einer Schweizer Firma Sandoz damals, die jeder noch kennt hier, für die Behandlung von Depressionen, Angstzuständen und so weiter. Ja, dann wurden die aus rein politischen Gründen sozusagen dämonisiert. Ja, und ich arbeite dran mit verschiedenen Firmen, dass wir diese Psychedelics, allen voran Magic Mushrooms, wieder zurückbringen. Und jetzt ist aber ganz wichtig, nicht, dass die überall verkauft werden sollen. Also ich will nicht, dass Magic Mushrooms sozusagen legal als Consumer Product werden, sondern ich will die wieder als Arzneimittel zulassen, sodass quasi Patienten, die Depressionen und Angstzustände haben, sie mit einem Arzt zusammen in einer Therapiesitzung sozusagen einnehmen können. Ja, und da arbeiten wir dran, sind auf einem extrem guten Weg. Auch da, die Firma heißt, ist börsennotiert, ja, ist Compass. Und Compass Pathways ist auch in Phase 2, schließt Phase 2 auch Ende des Jahres ab, also ist quasi in der gleichen sozusagen Phase wie Sensei. Compass arbeitet dran, Magic Mushrooms oder den Inhaltsstoff Psilocybin wieder zuzulassen als Behandlungsmittel für Depressionen und andere mentale Krankheiten. Und ich bin da sehr optimistisch.
Ist aber Stand heute auch in den USA noch nicht zugelassen, ne?
Ist nicht zugelassen. Nein, genau, wir sind in Phase 2, genau. Also das ist, ja, und ganz wichtig, ja, eben quasi außerhalb unserer klinischen Studien, wir dürfen das natürlich, also das ist auch sehr übrigens positiv begleitet von der FDA, aber außerhalb der klinischen Studien sind heute Magic Mushrooms noch illegal. Das werden sie aber übrigens auch bleiben, weil wir wollen ja nicht, dass sie legal werden, wir wollen nur den Arzneimittelstoff wieder zulassen, ja, also im Krankenhaus, ja, nicht sonst was anderes.
Ja, ich will das auch nur noch mal explizit dazu sagen, ne? Dann nicht, dass da Zuhörer auf die falsche Fährte kommen. Deshalb noch mal sozusagen Disclaimer, wir rufen hier nicht zum Konsum irgendwelcher Substanzen auf, ne? Und schon gar nicht von Dingen, die verboten sind.
Nein, ist auch ganz wichtig. Ja, ja. Und sogar, ich sage immer dazu, ist immer wichtig, weil ja, wir wollen eben auch, dass es so bleibt. Wir wollen nur, dass Ärzte wieder Zugang haben. Ja, by the way, das hört sich jetzt, wie gesagt, verruchter fast an, wenn man es mal so sagt. Also es gibt nämlich unglaublich viele Stoffe, ja, die ganz normal sind im Krankenhaus, ja, aber halt nicht erlaubt sind außerhalb des Krankenhauses. Das ist jetzt gar nicht so speziell. Ja, also quasi wir denken bei Arzneimitteln immer automatisch an an verschreibungspflichtige Medikamente, die man sich aber in der Apotheke holen kann. Es gibt aber unglaublich viele halt für schwerere Krankheiten Medikamente, die völlig legal sind, wenn sie mit einem Arzt zusammen eingenommen werden, die aber eben nicht in der Apotheke ausgehändigt werden, ja, sondern die im Krankenhaus mit einem Arzt zusammen eingenommen werden. Ja, also ich meine, der Corona-Impfstoff, ja, der wird ja auch nicht nach Hause geschickt, sondern den kriege ich auch noch beim Arzt.
Okay, also sehr, sehr spannend, wenn man in den Sektor mal eintaucht, sich damit beschäftigt. Lass uns noch einen Schwenk machen. Du hast noch andere Schwerpunkte, ne? Fintech ist auch ein Schwerpunkt noch von dir und Krypto. Kannst du da noch zu diesen Segmenten noch 2, 3 kurze Sätze sagen?
Genau, vielleicht das große Makro-Picture. Ich meine, was sehen wir momentan alle? Und ich kann es wirklich nicht überbetonen, weil es ist aus meiner Sicht der treibende Trend der nächsten 10 Jahre. Alle Politiker aller Couleur in allen Ländern haben entschieden, dass Gelddrucken der Ausweg aus jeder Krise ist. Und zwar interessant ist, dass es aber noch nie in der Geschichte einen Moment gab, wo praktisch alle großen Währungsräume zusammen das Gleiche machen. Ja, wenn man sich überlegt, wann ging das richtig schief, vor 100 Jahren oder whatever, da gab es aber so viele Einzelwährungen. Heute haben wir aber der US-Dollar-Raum, der Euro-Raum und der chinesische Raum, ja, drucken zusammen, haben alle die gleiche sozusagen politische Strategie, nämlich Geld drucken. So, das kann nur bedeuten, dass Assets an sich, das gilt für alle Assets, für alle guten Assets, Quality Assets, nach oben gehen, ja, weil ja sozusagen der relative Wert des Geldes nach unten geht, des Bargeldes. Und wenn ich jetzt Bargeld mal als Referenzwert nehme, ja, wenn der relative Wert des Referenzgeldes oder des Referenzsache nach unten geht, dann heißt das, dass alle anderen Assets gefühlt nach oben gehen. Und das ist, was wir übrigens sehen. Deswegen wundern sich vielleicht die Leute immer, warum steigen eigentlich Aktien, warum steigen Immobilien, warum steigen Assets, obwohl wir doch in so einer Krise sind. Ganz einfach, weil der Markt mit Geld geflutet wird ohne Ende und das eigentlich nur eine relative Aussage ist, gar keine absolute Aussage. So, having said that, würde ich natürlich zu jedem Anleger sagen, natürlich ist die Frage, quasi, ich würde immer gucken, dass man in den besseren Assets ist, aber meine grundsätzliche, quasi, wenn ich einen Anlagetipp gebe, ja, dann ist meine Meinung, in den nächsten 10 Jahren, wir werden auch Volatilität sehen, aber in den nächsten 10 Jahren ist es besser, in Assets zu sein, als in Cash. Ja, also wenn ich quasi, oder in einem ganz einfachen Ding ausgedrückt, man muss Cash quasi verkaufen, ja, und Assets kaufen. So, und dann muss man natürlich gucken, Thema Aktien oder whatever, man muss einen Mix haben aus verschiedenen Assetklassen und so weiter, und dass man dann die besten erwischt. Ja, aber grundsätzlich, die schlechteste Entscheidung ist, in Cash aus meiner Sicht zu sitzen, ja, über die nächsten 10 Jahre. Und jetzt zu Bitcoin zurückzukommen oder zu Krypto generell, das ist eigentlich, warum Bitcoin so durch die Decke geht. Es gibt noch andere Gründe, wenn ich es wirklich vereinfache, mein Lieblingszitat von mir selber ist, Bitcoin ist quasi ein Beispiel oder ist quasi ein Spiegel der Unfähigkeit der Politik. Ja, je unfähiger die Politiker sind, desto mehr wird Bitcoin nach oben gehen. Und da ich wahnsinnig großes Vertrauen in die Unfähigkeit der Politiker habe, habe ich ein wahnsinnig großes Zutrauen in Bitcoin.
Gut, was ist von dir als nächstes zu erwarten?
Biotech ist momentan mein Nummer 1 Thema. Also wir investieren extrem viel, wir bereiten einige Börsengänge vor. Wie gesagt, Bitcoin, das zweite große Thema, SpaceTech, also wir sind busy.
Alles klar. Wundervoll. Dann bedanke ich mich, dass du trotzdem Zeit gefunden hast für unser Gespräch. Herzlichen Dank.
Super, habe mich sehr gefreut.
Dann sage ich danke auch fürs Zuhören und verabschiede mich bis zur nächsten Folge im Scalable Capital Podcast.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage-, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.